Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
Es ist Mittwoch, der 17. April und hier ist Just Baseball und zwar mit einem kleinen Jubiläum. Wir haben die 450. Folge, wer hätte es gedacht, und die ist natürlich wieder pickepacke voll mit allem, was in der MLB passiert ist. Hallo Florian.
Einen schönen guten Tag und ja, 450 Folgen und das leider ohne Andreas.
Leider ohne Andreas, der ein bisschen under the weather ist, wie man in Amerika sagt. Sendet ihm Genesungsgrüße, da freut er sich.
Ne? Absolut.
Von uns auf jeden Fall. Gute Besserung, mein Lieber. Wir haben eine, wieder mal relativ volle Sendung mit ein paar Themen, die vielleicht größer sind als all das, was aktuell auf den Feldern passiert, denn wir müssen natürlich als erstes, wir dürfen über den 15. April reden. Es war wieder Jackie Robinson Day, Florian, und das ist tatsächlich jedes Mal so ein bisschen ein Highlight am Anfang der Saison, in the early games, oder?
Ja, weil es ja eine Besonderheit ist, alle Spieler, Verantwortliche der Teams tragen alle dieselbe Rückennummer, nämlich die von Jackie Robinson, die Nummer 42.
Die Amps auch.
Bitte?
Die Amps auch.
Die Amps, ja, genau. Alle tragen die auch dieses Mal, vielleicht das erste Mal, da bin ich mir nicht sicher, im Dodgers Blue. Das war mir nicht bewusst, ob sie das immer schon in der Farbe hatten. Aber das ist halt zu Ehren eben von Jackie Robinson, der an dem 15. April, jetzt glaube ich vor 77 Jahren war das, ne, sein erstes Spiel für die Brooklyn Dodgers hatte. Was ist da so besonders? Er war der erste People of Color, der erste, der aus der Negro League in die Major League Baseball gekommen ist, einen Vertrag bei den Brooklyn Dodgers bekommen hat, gegen alle Barrieren und gegen allen Rassenhass, den es auch noch gab. Und er hat die Tür geöffnet dann für die folgenden Jahre, dass halt eben immer mehr nicht nur amerikanische Spieler, die eben nicht weiß sind, mitspielen durften, sondern vor allem auch die lateinamerikanischen Spieler, die dann ja auch dazu kamen und mitmachen durften endlich und mitmachen konnten. Und er hat da den Weg geleitet und das ehrt man an diesem Tag und das ist immer ein besonderer Tag. Also ich war ja selber 2014 bei den Giants zum Jackie Robinson Day da und das ist bewegend. Es waren dann auch Verwandte von ihm im Stadion, weil es auch gerade ein Spiel gegen die Dodgers war, also auch nochmal besonders. Und entgegen jeder Rivalität, die es zu diesem Club gibt, ist das eben etwas ganz Besonderes. Und ich meine, die Nummer wird nicht mehr vergeben, das weiß ja jeder. Die ist in jedem Team retired. Und das ist ein wirklich besonderer Tag.
Es ist so, mir war tatsächlich nicht klar, bis vor ein paar Jahren, dass diese Nummer 42 erst 1997 also MLB-weit retired worden ist. Ich hatte das in meinem Kopf irgendwie abgespeichert, dass das früher gewesen ist, aber das war halt nur bei den Dodgers und 97 war es dann halt MLB-weit, dass diese Nummer nicht mehr vergeben wird und was vielleicht diese Signifikanz von Jackie Robinson auf den Impact in der amerikanischen Sportkultur nochmal unterstreicht, ist die Tatsache, dass das erste Mal war, egal in welchem Sport, dass eine Rückennummer halt also ligaweit nicht mehr vergeben worden ist. Ich glaube, dieser Einfluss, den Jackie Robinson 1946, als er in die Minors gekauft worden ist oder von den Dodgers gekauft worden ist, für ein Jahr in Daytona Beach zu spielen und 1947 dann hochgezogen wurde in die Major League, in das Brooklyn Dodgers Team, der ist einfach nicht zu unterschätzen. Das ist einfach ein ganz, ganz signifikanter und einschneidender Tag, nicht nur für Baseball, sondern ich glaube tatsächlich für die US-amerikanische Geschichte, weil diese Breaking the Color Line war halt damals einfach etwas sehr, sehr Außergewöhnliches und wir sind jetzt in einer privilegierten Situation, dass wir fast 80 Jahre später darüber reden und das für uns halt einfach gar keinen ja gar keinen Einfluss mehr hat auf unser Leben, aber wenn man sich halt zurückversetzt in diese Zeit, Jackie Robinson kam aus dem Krieg, er hat ja im Militär gedient, musste dann in die Negro League und ist dann halt mit 28 Jahren, was ja heute ein biblisches Alter wäre für einen Rookie, zum ersten Mal in einem Major League Stadion gestanden und war halt, wie du gesagt hast, der erste People of Color, der dort halt mitspielen durfte. Und was das mit dem Sport und mit dem Einfluss auf die Gesellschaft getan hat, ich glaube, das ist für uns gar nicht greifbar.
Ja, es gibt da dramatische, fantastische, tolle Szenen in dem Film, der über Jackie Robinson
42 gedreht wurde. 42 kennen wir wahrscheinlich alle mit Harrison Ford.
Genau, wenn ihr ihn nicht kennt, bitte gucken, weil man dort sehr viel über die Situation damals sieht, auch eben über den Hass, der auf ihn niedergeprasselt ist. Also ich erinnere da an die Szenen gegen Philadelphia, wo der eine Spieler ihn, nee, der eine Manager ihn aufs Übelste beleidigt die gesamte Zeit und es eben hingenommen wird und der Besitzer der Dodgers eben sagt, bleib ruhig, du musst ruhig bleiben, du musst das leider ertragen, weil die Leute wollen sehen, dass du scheiterst an dem Rassismus. Das sind wirklich krasse Szenen gewesen, dann aber wieder die tollen Szenen, wie eben sein Spielkamerad, wollte gerade sagen, sein Sportkamerad ihm da zur Seite steht, der eben selber weiß ist und überhaupt keine Vorurteile hat, sondern ihn ja als Freund akzeptiert, ganz normal, wie Menschen das eben tun. Und das ist sind tolle Szenen, das macht wirklich richtig Spaß und ist beeindruckend, beängstigend und manchmal eben auch sehr schlimm anzusehen, wie es damals war. Aber wir wissen ja auch, wie es heute dann teilweise ist. Ne?
Ja, es ist tatsächlich so. Jedes Jahr am 15. April ist Jackie Robinson Day. Und wenn ihr es dieses Jahr nicht verfolgt habt, dann schreibt es euch in den Kalender. Es lohnt sich tatsächlich da auch mal so ein bei MLB-TV zum Beispiel oder bei MLB.com so ein Roundup sich anzugucken. Das ist eigentlich immer recht würdevoll gestaltet. Von den Teams, muss man schon sagen. Ja. Und wenn wir in dieser Era sind, in dieser The Boys of Summer Era, die Brooklyn Dodgers damals hatten, dann können wir zu einem Teammate von ihm überspringen, der leider Gottes gestorben ist. Jetzt gestern oder gestern, in der Nacht, Carl Erskine mit 97 Jahren, der mit Jackie Robinson zusammengespielt hat und der 1953 in dieser legendären Mannschaft war, dann später The Boys of Summer wurde, die Brooklyn Dodgers in einem bis heute noch fast sklavisch ehrten Spiel gegen die New York Yankees in Ebbets Field 1953 und er hat mit Jackie Robinson zusammengespielt noch und ist jetzt im Alter von 97 Jahren gestorben und damit sind die Boys of Summer no more.
Ja, das ja, aber sie werden alle älter, ne? Es ist leider so.
Ja, das ist richtig. Damit, ja. Ich hatte jetzt mit einer anderen Reaktion gerechnet, aber es ist in Ordnung. Müssen wir halt einfach ansprechen und müssen sagen, Godspeed und damit glaube ich, können wir ein bisschen aus der Geschichte zurückgehen und ins Hier und Jetzt kommen, Florian. Wir haben auch in dieser Woche wieder großartigen Baseball gesehen. Wir haben wieder merkwürdige Calls gesehen. Wir haben zum ersten Mal in dieser Saison ein 5-Hit Game gehabt. Natürlich Mookie Betts, sein drittes in seiner Karriere und du hast es eben gesagt, ja, aus dem könnte was werden, wenn er jetzt dran bleibt.
Wenn er sich ein bisschen noch anstrengen wenn er sich könnte, er
anstrengt.
Einer der verdammt besten Spieler aller Zeiten werden. Himmel ist der gut.
Ja, das kann
das
man
ist
so,
schon krass.
Das kann man so sagen. Und wir wollen jetzt ein bisschen mit euch in die Aktualität gehen, wollen ein bisschen durch die Division gehen, nicht in der Tiefe, wie wir das dann vielleicht im September machen und wenn Andreas dabei ist, aber so einen ersten Überblick nach 18, 19 Spielen, die gespielt sind, wollen wir euch geben und wollen vielleicht mal ein bisschen einschätzen, wie wir die Starts in den Divisionen so aufnehmen. Wenn wir mit den New York Yankees anfangen, die American League East anführen mit 12 Siegen und 6 Niederlagen, dann fällt mir dort persönlich ein Name ein, der die Yankees tatsächlich auf links gedreht haben könnte. Und das ist Juan Soto, Florian.
Ja, nicht nur auf links. Das ist gefühlt, ist der Das ist ein ganz anderes Team als letztes Jahr. Es hat natürlich was damit zu tun, dass weniger Leute verletzt sind. Ja, ist klar. Ist mir auch bewusst. Aber man merkt, dass mit den Yankees was passiert ist in der Offseason. Und ich glaube, dieser Trade von Juan Soto hat da einen absoluten wesentlichen Beitrag zu. Der ist jetzt nicht derjenige mit dem besten Betting Average, das finde ich eben sehr interessant mit seinen 3,24, ne, der wirklich gut ist, alles was
ich
über 300
sagen,
ist gut.
Aber da kannst du, das ist aber meckern, ne? Auf sehr hohem Niveau.
Genau, aber er ist nicht der Beste. Ne? Er hat selber auch erst 3 Home Runs, auch das hat man vielleicht anders erwartet, aber das kommt ja noch. Aber Giancarlo Stanton hat mehr Home Runs. Anthony Volpe kann glänzen. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass er in der Lineup steht und dass die Pitcher sich Gedanken machen müssen, um ihn herum zu pitchen, weil er kommt auf Base. Er selber ist eben ein sehr guter Hitter. Auch seine Right-Field-Position erfüllte gut in der Defensive. Ich würde so zwar sagen, Judge ist der bessere defensive Spieler, aber er macht das ja trotzdem gut. Und wenn jetzt noch Anthony Rizzo vielleicht mal in die Gänge kommen sollte, dann ist das wirklich ein Team, an dem musst du in der American League vorbeikommen, um in die World Series einzuziehen.
Es ist wahrscheinlich so. Also Judge ist der bessere Defensivspieler. Judge hat halt einfach die doppelte Spannweite.
Ja,
stimmt. Und der ein Schritt von ihm sind halt 3 von Juan Soto. Von daher ist er vielleicht etwas körperlich im Vorteil. Aber du hast schon recht. Ich glaube auch, dass dieser Impact, den er hat auf die gegnerischen Pitcher, der ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Und da muss man sagen, das war ein sehr, sehr guter Deal, den die Yankees da eingetütet haben mit Juan Soto. Und ich muss gestehen, ich bin von dem Impact so ein bisschen überrascht. Ich hätte das in dieser Signifikanz nicht erwartet.
Ich glaube, das liegt auch daran, dass der Impact, den er den Padres geben sollte, als er dorthin hingetradet wurde, dass der nie eingetreten ist. Genau, und dann ist, glaube ich, klar, ganz ehrlich, da war auch Skepsis bei den Yankees, ganz definitiv. Ein großer Vorteil ist natürlich, dass er jetzt in seinem Vertragsjahr ist. Also er muss, je besser er dieses Jahr ist, desto mehr Geld wird er dann bekommen. Ich weiß gar nicht, ist er bei Scott Boras oder nicht? Weil dann muss man ja wieder aufpassen, ob er genug Geld bekommt. Aber es ist schon, ich glaube, es hängt so damit zusammen. Und ich glaube, letztes Jahr hatte ich mal so angedeutet, dass die Spieler, dass es mir so vorkommt, als wenn die Spieler schon damit zufrieden sind, dass sie bei den Yankees spielen. Und in diesem Jahr habe ich das Gefühl, da ist Professionalität mitgekommen durch Juan Soto Trade, durch die Verpflichtung von Juan Soto, dass quasi dass es nicht mehr nur Spielen ist, sondern dass sie jetzt auch gewinnen wollen, dass sie jeden Tag sich reinhauen. Und das hat er vielleicht einfach wieder mitgebracht, ne? Und hat es vielleicht auch vermisst bei den Padres, so ein bisschen auch derjenige zu sein, auf den man dann genau hinguckt, trotz des Aaron Judges, ne? Der hat jetzt eine super schlechte Saisonstart, Mr. Judge, und da redet man nicht so sehr drüber, weil man über Juan Soto redet, ne? Also auch das hat einen Impact. Und man darf nicht vergessen, dass die Yankees sich auch mit Marcus Stroman im Moment einen richtig, richtig guten Starting-Pitcher geholt haben. Und Carlos Rodon zeigt, was er kann. Nestor Cortez sehr gut in die Saison gestartet ist. Also da haben sie ja auch nicht viel falsch gemacht, muss man sagen.
Es ist so, ja, das stimmt. Er ist übrigens tatsächlich bei Scott Boras.
Ja, okay, dann bin ich sehr, da bin ich wirklich gespannt, weil die Free Agents, die diese Saison großes Geld haben wollten, haben es ja so nicht bekommen, wie sie sich das wahrscheinlich vorgestellt haben, die bei ihm waren. Jordan Montgomery ist ja jetzt auch schon in eine andere Agentur gewechselt. Der hat ja Scott Boras Agentur verlassen. Das finde ich auch einen spannenden Move, muss ich ehrlich gestehen. Ja, und ja, der Impact ist krass. Und wie gesagt, wenn ein Judge zu seiner Normalform zurückkehrt, dann ist einfach, glaube ich, die Offensive so tief besetzt in der ersten Garde, dass das schon schwer sein wird, da immer drumherum zu werfen.
Ja, also ich meine, er hat jetzt seine Gehaltsentwicklung war von 21 hat er seinen ersten Arbitration-Vertrag bekommen, das waren 11 Millionen, dann 22,17, 23,23 und jetzt bekommt er 31, wird 25 wieder Free Agent.
Das wird so teuer werden.
Ja, wahrscheinlich schon. Ich meine, der ist tatsächlich ja auch noch jemand, mit dem du jahrelang Spaß haben kannst. Ne?
Das darf man halt nicht vergessen. 25 Jahre alt. Ja. Der gehört noch zu den jungen Spielern. Ja, Alex Verdugo ist älter, überleg dir das mal.
Ja.
Ja, und das ist einer gewesen, der als Talent immer gehandelt wurde, die letzten 2 Jahre. Und Juan Soto ist noch mal jünger und ist nicht mehr nur ein Talent, sondern einfach einer der besten Spieler der Liga derzeit.
Das ist so, ja. Die Yankees haben jetzt ein bisschen gestruggelt in dieser Woche, haben jetzt übers Wochenende 3 Spiele hintereinander verloren. Einmal gegen die sehr, sehr starken Guardians und jetzt 2 divisionsintern gegen die Blue Jays, führen aber die American League East immer noch mit einem halben Spiel Vorsprung vor den Baltimore Orioles an. Insgesamt die erwartet starke Liga, durch die Red Sox, die mit 9-9 im Moment dastehen, auch wenn sie jetzt eine wirklich, wirklich harte Serie gegen die Cleveland Guardians verloren haben. Vielleicht sogar noch ein bisschen stärker als erwartet.
Man wusste ja, dass die American League East wirklich 5 Teams hat, die tatsächlich alle um die Playoffs mitspielen können. Ich hätte ein bisschen erwartet, dass die Tampa Bay Rays und Toronto Blue Jays schwächer sind. Also jetzt ist es ja noch, ne, es ist noch viel, viel Baseball zu spielen, aber es deutet ja nicht darauf hin, dass da große Lücken sind. Also ich hätte erwartet, dass es ein bisschen weniger gut von denen wird. Tatsächlich muss ich sagen, es sieht danach aus, als wenn es doch aus diesem Team mehr als einen Playoff-Teilnehmer geben könnte.
Ja.
Aus dieser Division, also das sieht schon sehr danach aus und sind alle, so ein Start in die Saison macht ja auch was, ne? Also so ein Start in die Saison macht ja auch was mit dir, mit dem Team, gibt dir Selbstbewusstsein. Du profitierst ja davon und deswegen, ich finde das krass. Ich im Gegensatz, also was man ja nicht erwartet hätte, ist zum Beispiel auch, wie gut ja die Central Division in der National League ist als Beispiel. Und daher, also. Und wie schwach ja gerade auch die Western Division in der American League ist, ne? Das muss man auch nicht, darf man auch nicht unterschätzen, dass nur ein Team bei 500. Guter Start. Ich finde auch bei den Orioles, ich finde den Move gut, dass sie jetzt Jackson Holliday hochgeholt haben, der ja dann zum Glück auch seinen ersten Hit hatte. Ich glaube, wenn das dann einmal vorbei ist, kann der Junge ganz normal weiterspielen. Und da warten ja noch 3 weitere junge Spieler, die da hochgezogen werden könnten. Dass aber die ihren Elan mitgenommen haben in die neue Saison, das überrascht mich tatsächlich auch. Also das hätte ich so nicht erwartet.
Ja. Aber ja, wie gesagt, ich bin im Moment ein bisschen überrascht über die Ausgeglichenheit und über die Stärke der American League East, was aber auch damit zu tun hat, dass es so 2-3 Teams aus den anderen Divisionen gibt, die im Moment noch nicht an ihre erwartbare Stärke herankommen. Da kommen wir sicherlich gleich nochmal zu.
Ich möchte aber nochmal die Red Sox loben, bevor wir weitergehen.
Ja, ich wollte auch noch was zu den Red Sox
okay,
sagen.
Okay, alles klar, gut.
Verletzungssorgen in Boston. Ja. Ruffy Devers hat Knieprobleme, musste gestern früh das Spiel verlassen. Es ist im Moment ein bisschen wild, sage ich mal. Nick Pivetta fehlt sehr. Jetzt ist noch Garrett Whitlock day to day. Da weiß man nicht, was ansteht. Isaiah Campbell, einer der Reliever, den wir auch eigentlich brauchen, steht auf der 15-Tages-Liste. Second Baseman Will Grissom ist auf der 10-Tages-Liste. Trevor Story ist auf der 10-Tages-Liste. Rob Refsnyder ist auf der 10-Tages-Liste. Dann kommt jetzt Rafael Devers noch dazu. Rightfielder Tyler O'Neill kommt dazu. Trevor Story ist auf der Liste. Es ist im Moment echt ein bisschen wild. Also
ja, bei Story ist es ja sogar fraglich, ob er nochmal zurückkommt.
Jo, das aber ist ja im Moment das, steht er noch auf der 10.
Ja, es steht auf der 10. Ah, das ist schon viel, ne? Das muss man wirklich sagen.
Es ist im Moment halt richtig, richtig wild. Chris Martin hatte ich noch vergessen. Auch Day-to-Day, wo keiner weiß, wie es weitergeht. Das ist für Anfang April, ne? Wir reden nicht von Ende August, Anfang September. Wir reden von Anfang April. Wir reden vom Beginn der Saison, ist es wild, was da im Moment für Verletzungsprobleme auftauchen in Boston. Und das ist natürlich für eine Mannschaft, wo du sagst, da müssen wir jetzt erstmal gucken, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt, ist das natürlich nichts, was du gebrauchen kannst.
Nee, überhaupt nicht. Und es ist ja interessant, dass es dann auch so, na, wenn dann ein Spieler jetzt ausfällt, ist das schon doof, ne? Nehmen wir jetzt mal nur die Trevor-Story-Geschichte, nur mal das, ne? Der kommt zurück, hat einen guten Start, die Saison fällt wieder aus. Das ist schon mal schlecht. Wenn dann aber immer mehr dazukommen, dann hoffe ich, dass die Organisation sich mal anschaut, was sie vielleicht falsch machen.
Na, ja, also ich weiß gar nicht, ob es die Organisation ist. Wir haben ja im Moment ganz viel Verletzte, ne? Ozzy Albies ist verletzt, Christian Yelich ist verletzt. Wir haben sehr viele Pitcher, die in der Verletzung sind. Da haben wir letzte Woche lange drüber gesprochen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das was mit der Organisation zu tun hat. Aber ja, aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Kann natürlich auch sein.
Ja, genau. Also ich hoffe, sie gucken einfach hin. Darum geht's ja. Ich will nicht sagen, dass sie daran schuld sind, sondern einfach, dass sie hingucken, weil das so ja nicht weitergehen darf, ne? Also ganz eindeutig.
Ja, vor allen Dingen, es sind halt alles Key-Positionen.
Genau.
Also Nick Pivetta ist ein Pitcher, auf den wir nicht verzichten können. Wir können auf Shortstop Trevor Story eigentlich nicht ersetzen. Wir können auf Third Base Ruffy Devers nicht ersetzen.
Nee.
Das sind jetzt nicht irgendwie Spieler, wo du sagst, ja gut, da haben wir einen gleichwertigen Ersatz hinten dran stehen. Das ist halt einfach nicht der Fall.
Richtig.
Und das tut so ein bisschen weh im Moment. Glaubst du, dass dieses veränderte Spiel, also die größere Dynamik, die mit der Pitch Clock reingekommen ist, nicht nur auf die Pitcher, sondern auch auf die Verteidiger einen Einfluss hast, dass du nicht mehr die Zeit hast, anderthalb Minuten dir vielleicht mal die Hose zurechtzurücken oder einen neuen Kaugummi reinzustopfen.
Also die Ruhepause hast.
Ne? Ja, sondern dass du halt wirklich bei jedem Play eigentlich nur 10 Sekunden hast, bevor du wieder den Fokus aufs Feld richten musst. Hat das einen Impact? Hat das vielleicht auch einen körperlichen Impact?
Habe ich mir tatsächlich noch keine, also bei den in der Defensive habe ich mir jetzt, was die Spiel angeht, noch nie darüber Gedanken gemacht. Das ist eine gute Frage. Also du musst ja im Spiel bleiben, ne? Also wir hatten ja Szenen jetzt bei den Rockies, dass jemand nicht wusste, dass es das zweite aus war und nicht das dritte, ne?
Ja,
so.
Ja.
Also, du musst ja die ganze Zeit wachsam sein. Du kannst nicht einfach in die Luft gucken und schauen, hoffentlich kommt der Ball. So, und wenn du jetzt weniger Zeit überbrücken musst, würde ich eher sagen, dass die Konzentration hoch bleibt. Das würde ich schon mal sagen. Was das mit dem Körper macht, weiß ich gar nicht. Also sie sind ja jetzt nicht unter Dauerlast deswegen, wie jetzt meinetwegen Spieler in Laufsportarten, aber sie sind natürlich, ja, sie haben weniger Ruhepause.
Also das Stresslevel ist schon ein anderes, glaube ich.
Genau, das würde ich auch sagen. Ne? Also und ich deswegen, ich Müsste man sich mal einlesen und müsste man mal gucken, ob auch die Spieler dazu mal was gesagt haben. Ich finde das eine spannende Frage, ob das Auswirkungen auf die Defensive hat.
Ja, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, ich glaube, dass es MLB-weit auch ein Thema sein muss, diese Häufung der Verletzungen mal zu beobachten und tatsächlich zu sagen, liegt es vielleicht an falscher Trainingssteuerung, liegt es an anderen Einflüssen, liegt es an den Spielern selbst oder ist das Spiel vielleicht doch irgendwie so anders, dass man adjusten muss, dass man das Training vielleicht auch umstellen muss, weißt du? Dass du halt vielleicht nicht mehr trainieren kannst wie vor 10 Jahren, wo das Spiel halt ein anderes war.
Genau. Ich glaube auch, man hat ja auch gesehen, dass also auch so ein bisschen, ne, die Dicken, die am Schlag stehen, gibt es immer noch, ne? Also die etwas mehr Körpermasse haben und die sind aber in der Regel auch Designated Hitter und haben keine defensive Position. Ist auch okay. Die gab es schon immer und die wird es vermutlich auch immer geben. Aber was ich finde, ist, dass insgesamt die Defensivspieler wesentlich athletischer sind als früher. Was eben auch was damit zu tun hat, dass das Spiel schneller wird. Ja. Ne? Also wenn du dir anguckst, so jetzt jemanden wie Jackson Holliday, der hochkommt als 20-Jähriger, das waren früher die Leute, wo man gesagt hat, ach ja, das ist der Schnelle im Team, der stiehlt immer die Bases. Nein, nein, ja. Das ist ein ganz normaler Outfielder. So sehen sie heute alle aus. Gefühlt. Und
2004 also gut, stand Manny Ramirez im Left Field.
Ja. Und das ist 20 wird, Jahre her. Überleg dir das mal.
Der wird heute wahrscheinlich da eher nicht mehr spielen.
Nein. Genau, das ist ein sehr schöner Vergleich, weil wenn man sie ja gerade, letzte Woche haben wir sie über sie gesprochen, ne? Ja. Also genau, sowas also Spieler, die nicht mehr die Athletik haben, die haben es einfach schwerer. Was aber auch bedeutet, dass insgesamt das Spiel athletischer wird und vielleicht damit auch die Verletzungen steigen. Ja, das wäre vielleicht dann so ein Ansatz, ne? Dass es neben dem, dass es schneller ist, stressiger ist, vielleicht auch einfach durch die gestiegene Athletik. Und ich wollte noch was, bevor wir weitergehen, zu den Red Sox Positives sagen. Das Starting Pitching, hättest du gesagt, dass die im ERA nach 18 Spielen Platz 1 in der gesamten MLB seid für die Starting Pitcher. Ich glaube, hätte das jemand von euch gesagt, hätte ich euch für verrückt erklärt.
Für was gesagt?
Dass die Boston Red Sox den besten ERA der Starting Pitcher in der gesamten Liga haben. Ja. Ich glaube, dann
hätte ich euch aber wirklich, es hat ja auch keiner von uns gesagt.
Nein.
Es ist ja.
Es ist schon krass, finde ich, ne? Ja. Also es ist, ich bin mal gespannt, wie lange das dann hält, ne? Also wie das Niveau dann wirklich sich nivellieren wird. Aber es ist doch mal was Schönes, ne? Wenn das da mal vorangeht.
Ja, aber wie gesagt, die Verletzungen sind da halt einfach auch nicht hilfreich. Das muss man ganz klar so sagen. Wenn wir weitergehen in die Central, fällt auf, dass die Cleveland Guardians einen Start haben, der auf jeden Fall von mir so nicht prognostiziert worden ist. Und sie spielen richtig, richtig guten Baseball. Mhm.
Ja. Keiner von uns hat die Guardians übrigens auf Platz 1 am Ende der Saison getippt. Und wir haben immer gesagt,
alle die Twins, oder?
Genau, wir haben alle die Twins und wir haben ja auch am Anfang so gesagt, ja, die Guardians sind ein gutes Team, ist alles gut, aber irgendwas fehlt noch, es ist nicht rund, ich meine. Es
dauert noch ein Jahr oder
zwei. Sowas zum Beispiel, so, die jungen Leute müssen erstmal rangeführt werden und jetzt liegen sie, also zwar nicht deutlich auf Platz 1, aber sie haben nur 5 Niederlagen, das finde ich schon mal beeindruckend. Sie sind, was die Offensive angeht, in den Top 10 in vielen Statistiken und das finde ich sehr überraschend. Ne? Dass also genau dieses, dass sie irgendwie die Kurve bekommen haben. Ne? Also von dem, ja, die können vielleicht zu, hey, die sind echt produktiv in der Offensive. Mhm.
Also auf jeden Fall ein super Saisonstart. Ich habe sie jetzt gegen die Red Sox gesehen. Mhm. Das war schon stark. Nutzen jeden Fehler aus.
Ja.
Jeden. Ja. Also unglaublich effektives Team.
Bestes Run-Differential nach den Kansas City Royals pro Spiel. Ne? 2,2 Run-Differential plus und die Royals haben 2,3. Wird sich noch nivellieren, aber das ist schon 5,7 Runs per Game scoren und nur 3,5 bekommen, das macht was, ne? Und wie du sagst, die Die sind sehr klatsch gerade, habe ich das Gefühl, ne? Kann das sein?
Ja.
Die sind sehr, sehr da, wenn es drauf ankommt. Ne? Ja.
Sind die Kansas City Royals vielleicht sogar noch die größere Geschichte?
Bisher absolut.
Ja.
Dieser Hühnerstall, was das Alter angeht, diese Kükenfarm, wenn du so willst, ist im Moment tatsächlich auch eine tolle Geschichte, ne? Und ich weiß gar nicht, welches Spiel da hatte ich das Condensed Game gesehen, und da hat Salvador Perez einen Home Run geschlagen. Und ich dachte dann so, wie der sich wohl gerade fühlt, ne? Also A, doppelt so alt wie alle Spieler auf dem Platz zusammen. Und hat aber einen fantastischen Start in die Saison und führt dieses junge Team offensiv an. Er ist jetzt mit Groin Strain, Groin war der Oberschenkel, ne? Also hat wohl eine Zerrung davongetragen, ne? In seinem Alter braucht es wohl ein bisschen länger, bis er wieder zurückkommt. Aber ich finde, wie er dieses junge Team anführt, das finde ich beeindruckend gut. Das macht Spaß tatsächlich.
Ja, insgesamt die machen die Kansas City Royals Spaß. Ich meine, letzte Saison war ja trübe.
Genau, also, genau.
Und wir haben in der Offseason halt gedacht, ja, okay, sie machen wenigstens, ja, sie haben es verstanden und sie gehen ins Rebuild und sie machen es konsequent und das ist in Ordnung. Aber dass sie so kompetitiv in die Saison starten, finde ich aller Ehren wert, wirklich.
Mhm. Ja, und mit Bobby Witt Jr. ja auch jemanden, der die letzten Jahre schon gezeigt hat, dass er ein guter Spieler werden kann und in dieser Saison das auch wirklich unterstreicht, ne? An jemand eben ein Team zu haben, um den du dann die nächsten Jahre das aufbaust, das ist immer gut. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass Salvador Perez noch so lange dabei bleibt, bis sie wieder wirklich relevant auch für die Playoffs werden. Das glaube ich eher nicht, aber auch da, ne? Also ich meine, es sind ganz viele homegrown Spieler, die im Einsatz sind, die sie selber gedraftet haben, die sie entwickelt haben. Und das tut ja auch der Gemeinde immer ganz gut, finde ich, ne? Wenn die so sagen, hey, das sind unsere Jungs, die haben wir schon in den unteren Ligen spielen sehen und gehofft und jetzt kommen sie hoch und bringen eben die Erwartung mit, dass sie richtig gut werden und tun das dann auch. Das ist tatsächlich sehr krass und hätte ich so nicht erwartet. Ne? Auch jemand wie Vinny Pascatino zum Beispiel, ne? Der ist überhaupt nicht in Erscheinung getreten im letzten Jahr und dieses Jahr wirklich richtig gut.
Eine Enttäuschung dagegen in der frühen Phase der Saison sind für mich auf jeden Fall die Minnesota Twins.
Ja.
Die zugegebenermaßen nicht das einfachste Auftaktprogramm hatten, aber trotzdem ist das im Moment zu wenig, was kommt. Und vor allen Dingen die Offensive ist halt noch komplett mit Motorschaden zu Hause. Sie haben das geringste Batting Average in der gesamten MLB. Die Marlins sind besser. Die Athletics
sind aber auch wesentlich stärker. Die darf man nicht unterschätzen, ja? Ich habe sie jetzt gesehen. Das muss ja ein Riesenteam sein.
Ja. Die Minnesota Twins sind als Team und das, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesehen habe. Die sind als Team unter der Mendoza-Line.
Ja, das ich glaube, wir haben
Batting Average von 195 und das.
Also wir haben das schon mal gesehen.
Wirklich?
Stimmt. Ja, natürlich, bestimmt nach dem ersten oder zweiten Spieltag irgendwo, aber nicht nachdem schon ein paar mehr Spiele rum sind. Nein, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ein Team wirklich so schlecht ist. Wir dürfen nicht vergessen, die Twins haben vor der Corona-Zeit oder danach die Saison den Homerun-Rekord eingestellt gehabt oder sogar geschlagen, was die geschlagenen Homeruns in der Saison anging. Und derzeit kommt davon überhaupt nichts rum. Ne? Also da ist nichts mehr da. Kepler jetzt verletzt schon etwas länger.
Hat ist erst aber ja auch 5 Spiele in der Saison.
Ne? Der ist aber, glaube ich, nicht der quasi die gesamte Offensive rumreißt. Also gehe ich nicht von aus.
Nö, aber so ein Brian Buxton zum Beispiel.
Ja, genau. Ne?
Der knapp über 200 ist. Carlos Santana steht bei 135.
Ja. Ja, und vor allem, wenn du guckst, die White Sox sind an der Mendoza-Linie mit 200. Das hat man aber auch erwartet. Aber dass die so schlecht sind, ist tatsächlich eine krasse Überraschung.
Es ist wirklich hart. Und wir haben hier auch tatsächlich keinen Spieler, der es irgendwie rumreißen könnte. Wenn du in der Offensive vielleicht den stabilsten dir raussuchst, dann ist es Ryan Jeffers und das ist der Catcher.
Ja, genau.
ansonsten ist es halt wirklich bitter, was im Moment in Minnesota passiert. Und ich glaube, also wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, you can't win the World Series in April, but you can lose it.
Ja, und vor allem auch, ich merke das ja selber, die Dynamik, mit der du in die Saison gehst, das ist ja, jeder freut sich darauf, dass die Saison beginnt. Jeder hat die Chance, die World Series zu gewinnen, bis auf ein paar Teams, wo man weiß, dass sie nicht so gut sein. Aber trotzdem gehst du ja mit großen Hoffnungen und Erwartungen rein. Und wenn dann so ein Stotterstart ist, wie jetzt bei den Twins, dann nimmt dir das Energie. Und ich bin sehr gespannt, wie diese Energie wieder zurück in das Team reinkommen kann. Na, wie sie es, ob es jetzt durch einen Trade von jemandem ist, der dazugeholt wird, oder vielleicht auch jemand abgegeben wird, der jetzt, es gibt ja immer die Gerüchte, dass zum Beispiel Max Kepler nochmal getradet werden wird. Die gab es schon jetzt 3 Jahre lang. Und ich bin sehr gespannt, wie die das hinkriegen, weil das ist, glaube ich, so das erste Mal, dass die Erwartungen einfach an die Twins höher sind als das bisherige Ergebnis.
Das kann sein. Also ich habe, glaube ich, keine einzige Vorschau aus der Central gelesen, wo die Twins nicht auf 1 gesetzt waren.
Ja, immer guck uns an. Wir haben sie alle auf die 1 gesetzt.
Ja. Die haben jetzt nach 16 Spielen 41 Runs weniger gescored als die Guardians.
Ja.
41 also, Runs in 16 Spielen.
Und sind aber immer noch nicht Letzter, ne? Also das ist
ja. Das werden sie auch nicht, weil die Chicago White Sox halt eigentlich auch.
Also, ja, vom Pech werden Verletzungen, ne? Vom Pech verfolgt zum einen, aber auch eben einfach ein schlechtes Team.
Ja. Ja. Wahnsinn. Gut, aber da waren die Erwartungen auch nicht ganz so hoch wie bei den Minnesota Twins.
Genau.
Für mich sind die Twins eigentlich fast die größte Enttäuschung in der Saison bisher.
Bisher würde ich das sofort unterschreiben, bin ich bei dir.
Vielleicht
also bisher finde ich auch,
noch, aber
die teilen sich das dann. Ja, stimmt. Die Astros ist auch wirklich übel. Das ist wirklich komisch.
Ja, wir können ja da tatsächlich reingucken in die West, wo die Houston Astros hinter den Oakland Athletics auf dem 5. Platz stehen. Das ist im Moment eine sehr, sehr merkwürdige Division. Die Texas Rangers führen mit 9-9. Es gibt eigentlich nicht ein Team, was über 500 ist, weil dahinter sind die Angels mit 8-9, die Mariners 8-10, die Athletics 7-11 und dann die Astros mit 6-13. Und ganz ehrlich, wenn du mir vor 3 Wochen gesagt hast, am 17. April reden wir darüber, dass die Houston Astros Letzter in der American League West sind mit 6 Siegen und 13 Niederlagen, dann hätte ich gedacht, nö, eher nicht. Mit 105 Runs against. Das sind die meisten kassierten Runs in der American League und die zweitmeisten in der MLB. Nur die Colorado Rockies kassieren noch mehr mit 110. Das ist sehr, sehr außergewöhnlich, was da in Houston passiert im Moment.
Ja. Also und da auch wieder, ne, Erwartungen. Ne? Man hat jetzt erwartet, dass sie aus der guten Saison letztes Jahr weiter vorantreiben, und das tun sie halt nicht. Und deswegen ist, glaube ich, die Enttäuschung umso größer, dass der Start so schwach ist. Dadurch, also Glück haben sie ja, wie du gesagt hast, du kannst die World Series nicht gewinnen im April, aber vielleicht verlieren, aber in dieser Division kannst du wahrscheinlich mit 83 Siegen dich gewinnen und dann ist erstmal cool, du bist in den Playoffs und dann gucken wir weiter.
Also ja, also wir gucken jetzt mal, was mit Justin Verlander und mit Framber Valdez passiert, weil ich meine, natürlich ist das ein Impact, wenn dein One-Two-Punch im Starting-Pitching ausfällt. Natürlich ist das eine unglaubliche Schwächung, aber trotzdem, was die Houston Astros da teilweise machen, also jetzt die Serie gegen die Braves, das ist schon hart. Und wie sie letzte Woche gegen die Kansas City Royals 3 von 3 Spielen verloren haben, wobei sie 2 richtig, ja, mit einem, in der Bundesliga würde ich sagen, wo sie geschlachtet worden sind, mit 13-3 und 11-2, das war schon hart. Und ich meine, du hast halt immer noch José Altuve in der Offensive, der halt auch immer noch seine Zahlen macht, Du hast
aber du kannst dich doch, du, das ist doch schlecht, wenn du dich auf Hose
ja, genau, aber das ist genau das, was ich sagen wollte. Wenn ja. das immer noch, wenn der 107-jährige José Altuve immer noch der ist, der dein Team trägt, dann hast du vielleicht, vielleicht ein bisschen ein unausgewogenes Lineup.
Das ERA Plus von den Astros, das sagt ja aus 100 ist ja quasi die Linie, die ist okay und alles, was über 100 ist, ist besser. Da sind die Houston Astros bei 75 und damit das schlechteste Team, was das Pitching angeht, der gesamten MLB. Das musst du dir mal vorstellen. Und ich meine, es kann jetzt besser werden mit den Rückkehrern, ne? Aber
Verlander
es ist schon
und Framber Valdez ist halt schon ja. eine Schwächung, aber trotzdem ist es zu wenig.
Ja. Und dann eben, wenn die Offensive dann noch nicht so hinhaut, wie du das sonst in den Jahren hattest, ne? Da war ja schon, da war ein sehr tiefes Team. Da ist eben nicht alles von einem abhängig gewesen und daher, das kommt gerade schlecht zusammen. Aber wir schauen mal, wie es denn in noch mal einem Monat ist, wenn jetzt die Pitcher zurück sind, dann sieht das, kann es ja schon wieder anders aussehen.
Also ich weiß auch nicht, noch mal eine Statistik, die wir vielleicht so noch nie gesehen haben, seit wir diesen Podcast machen, obwohl doch, wir hatten die Astros waren ja auch schon Teil des Podcasts, als sie sich neu erfunden haben. Aber ja. sie haben ein ERA von über 5.
Das ist halt so ungewohnt aus den letzten Jahren.
Das
ne?
ist halt schon, das ist schon hart. Ja. Aber ja.
Das ist man einfach, das ist man nicht mehr gewohnt von denen. Das ist vielleicht auch das, ne? Wieder dieses Erwartungen ja. An das Team und wie sie auftreten, was ihre Stärken sind und dass das gerade überhaupt nicht zum Tragen kommt, ist halt auch krass.
Schreibt uns mal in die Kommentare bei Twitter oder natürlich auch gerne in die Episodenbeschreibung. Schreibt uns mal, wer die größere Enttäuschung ist. Die Minnesota Twins oder die Houston Astros? Ich würde immer noch auf die Twins gehen, ehrlich gesagt.
Ja, weil selbst wenn man sich anguckt, ne, wenn wir jetzt mal in die National League gehen, ne, weil selbst wenn man dann sich die Marlins anguckt, ja, die sind schlecht gestartet, aber das war jetzt ja nicht, wo man gedacht hat, oh, die werden da alles weg abreißen, was jetzt bei den Twins und bei den Astros der Fall ist. Also ich finde auch, das ist schon so überraschend eben, die Kansas City Royals sind, so enttäuschend sind diese beiden Teams.
Ne? Ja. Auf der anderen Seite finde ich, lass uns noch mal ganz kurz in der American League West bleiben. Im Moment ziehe ich alle Hüte vor den Spielern der Oakland Athletics. Nicht vor der Organisation, aber vor den Spielern. Ja. Sie geben sich nicht auf. Sie spielen okay in Baseball. Sie haben ein paar schöne Siege und ein paar knappe Siege. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, da müssen wir mal aufpassen oder so. Aber da sind schon ein paar Spieler dabei, wo ich sage, für die tut's mir dann auch leid, was da für ein Clusterfuck in Oakland passiert. JJ Bleedley zum Beispiel, der Centerfielder, macht eine hervorragende Saison. Shea Langlias macht eine sehr gute Saison. Ich finde das echt okay, was da im Moment passiert bei den Oakland Athletics für das, was man erwartet hat.
Ne? Auch da wieder, ne? Die Erwartungen, die man vor der Saison hatte, war ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird ja 3 Siege in der Saison, wären schon gut. Und dass es jetzt doch besser rauskommt. Ne? Ich meine, sie haben ja ein paar Leute in die, paar der jungen, guten Leute auch wieder zurück in die Minors geschickt. Man vermutet, weil sie Protestarmbänder. Ja,
weil also sie die, rooted in Oakland irgendwo stehen, ne, hat.
Genau. Also das ist ja das eine. Also das kommt ja nochmal hinzu, dass du da ja auch bestraft wirst, wenn du dich irgendwie solidarisierst. Ich meine, du hast es damals ja erzählt, wie die Sales mit oder wie die Mitarbeiter im Oakland Coliseum mit den Zuschauern umgehen sollen, was sie vermeiden sollen und nicht. Also das ist schon krass, und dass du dann trotz allem dich, ich will nicht sagen zusammenreißt, ist blöd, aber professionell genug verhält, nennen wir es vielleicht so, dass du dich trotz allem dann so professionell verhältst, das finde ich auch beeindruckend. Hätte
gut,
ich auch nicht
jetzt
gedacht.
Spielen die Spieler natürlich auch für ihre Verträge.
Ja.
Na, also das ist einfach so, aber man muss ja auch sagen, da sind Spieler dabei, die vielleicht woanders nicht untergekommen sind, die dann in Oakland spielen und die sagen, vielleicht ist es hier so ein bisschen eine Chance, mich auch für andere Teams zu präsentieren. Und da machen einige einen wirklich guten Job. Paul Blackburn zum Beispiel, der Starting Pitcher, ist bei 19 Innings, die er gepitcht hat, in 3 Spielen diese Saison noch bei einem Nuller ERA. Er hat noch keinen Run kassiert. Ja. Das ist gut.
Ja, selbst Ross Stripling, den kenne ich ja noch von den Giants, der hier keinen guten Start hatte oder bei den Giants nicht so gut war. Er hat eine wirklich gute Saison. Auch Alex Cobb als Starting Pitcher funktioniert derzeit. Das ist schon was. Und ich denke mal auch, die werden sich auch ins Schaufenster stellen wollen. Denn dass die A's nicht mit dem Team nächstes Jahr, was sie jetzt haben, in Sacramento spielen, ist, glaube ich, auch klar. Und je besser du spielst, desto schneller kannst du vielleicht auf dem Trademark für die Oakland A's wert werden und für Prospects getauscht werden und dann vielleicht in einem Team spielen, was sogar noch um Playoff-Plätze mitspielt. Und das lohnt sich ja dann auch für den Spieler selber.
Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall nicht die Enttäuschung, mit der wir alle gerechnet haben. Also mit dem Team, was irgendwo auf Chicago White Sox Niveau im Moment rumdümpelt. Die White Sox und die Marlins im Moment auf Kurs für 110 beziehungsweise 120 Niederlagen.
Ja, Wahnsinn.
Das ist viel.
Das ist sehr viel.
Vor allen Dingen die White Sox müssen sich wirklich zusammenreißen. Gut, schauen wir kurz in die National League, wo die Atlanta Braves natürlich einen Rückschlag zu verkraften haben mit der Verletzung von Ossie Albies, der sich einen dicken Zeh gebrochen hat.
Und das ist genau so eine Verletzung.
Hit by pitch, übrigens.
Ja, genau so eine Verletzung, die wirklich, weil du kannst den ja nicht eingipsen, den Zeh, das funktioniert ja nicht. Du musst den heilen lassen. Das ist so. Ne? Also du kannst nichts beschleunigen, du kannst nichts stabilisieren und dummerweise brauchen Baseballspieler seinen Fuß. Also es ist wirklich ein Verlust tatsächlich. Ja. Bin gespannt, wie sie das auffangen werden.
Ossie Albies eher mit Yuli Gurriel, den sie jetzt hochgezogen haben aus AAA.
Ja gut. Ja, aber ist ja noch ein Unterschied. Aber ja, klar. Was machen müssen sie ja.
Also, logisch. Natürlich ist ein Unterschied, aber ja, was willst du machen? Ja. Ossie Albies sagt, natürlich ist es eine Freak-Verletzung, aber was soll ich machen? Wie du gesagt hast, ich kann jetzt nur hoffen, dass er schnell gesund wird und dass ich weiterspielen kann. Damit haben die Braves auch tatsächlich auf signifikanten Positionen ein bisschen Verletzungspech. Wir haben ja schon über Spencer Strider gesprochen, das Ace der Braves, der ausgefallen ist. Jetzt Second Baseman mit Ossie Albies. Dann der Catcher Sean Murphy, der aktuell verletzt ist. Da muss dann Travis Dano ran oder Chadwick Trump.
Travis Dano von allen, ey.
Ja. Nochmal, ja. Was willst du machen?
Ja. Es ist wirklich, aber es ist ja vielleicht auch ganz gut, dass das am Anfang der Saison so passiert, jetzt bei den Verletzungen, die können dann wiederkommen. Aber ja, es ist schon, haben viel, viel zu tun, genau.
Ja, jetzt ist diese Verletzung von Ossie Albies, die kann halt immer passieren. Da würde ich jetzt nicht irgendwie auf das Spiel oder auf die Sondersituation das schieben, weil es halt ein Hit by Pitch war. Pech halt. Ja, aber auch hier sehen wir, dass auf signifikanten Positionen Verletzungen schon einen Einfluss haben können. Trotzdem führen die Atlanta Braves weiterhin die National League East an mit 11 Siegen und 5 Niederlagen. Dahinter die Philadelphia Phillies 10-8 und dann müssen wir über das Recovery oder die Recovery der New York Mets sprechen, die tatsächlich positiv sind, Florian. Nachdem wir 2 Wochen lang mit großem Genuss die Tabloids in New York gelesen haben und die Papiertüten schon rausgeholt haben und den Mets-Fans über den Kopf gestülpt haben.
Haben wir vor 2 Wochen in unserem Sendungsbild gehabt.
Tatsächlich, genau. Tatsächlich.
Ja, und
2 Wochen später sieht die Welt tatsächlich schon wieder ganz anders aus. Die Mets stehen 9-8. Die Mets mit einer sehr, sehr starken Serie gegen die Atlanta Braves. Von den 4 Spielen haben 3 stattgefunden, 1 musste verschoben werden. Sie haben 2 gewonnen mit 8-7 und 16-4. Also sie haben einmal die Atlanta Braves richtig ins Achtung gestellt, was nicht so häufig vorkommt in der Saison. Und das war sehr, sehr beeindruckend. Und wenn man sich die Statistik der Mets über die letzten, ja, seit wir das mit der Papiertüte gemacht haben, anschaut, ja, da muss man sagen, wow, alles richtig gemacht. Vielleicht hören sie hier zu und haben gesagt, wenn jetzt selbst die blöden Deutschen über uns lachen, das können wir uns aber nicht bieten.
Das passt nicht, ne? Ja, also was aber spannend ist, ist eben quasi, dass der Starspieler in einer riesigen Krise steckt, ne? Also Francisco Lindor nur mit einem 1,45er Average gerade, und dennoch die Offensive relevant ist, ne? Also weil das ist schon überraschend, finde ich, welche Spieler da dann jetzt nach vorne treten, ne? Brad Beatty hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der über 300 schlägt im April. Das war jetzt nicht mal so, auch Sterling Marte, der wirklich gut in die Saison gekommen ist, und so weiter. Und die Geduld, die sie im Moment haben jetzt, nachdem der Lauf da ist, ne, also Francisco Lindor wurde ja mit Applaus an die Platte geschickt von den Fans, um ihn zu unterstützen. Also nicht, und er wurde nicht ausgebuht, und das
trägt ja dann auch New York dazu. Auf jeden Fall schon.
Die Boos sind da sehr, sehr schnell. Ja. Da sind die sehr, sehr schnell.
Ja.
Nee, und ich glaube auch, dass Edwin Diaz wieder zurück ist. Das, glaube ich, tut auch was mit dem Team, dass sie wissen, hey, wenn wir dann in die späteren Innings kommen, wissen wir, wenn es eng sein sollte, das Spiel, haben wir jemanden, der uns das Spiel safen kann. Ich glaube, das tut ganz gut. Und ich bin weiterhin überrascht über den guten Start von Sean Manea in die Saison. Das freut mich für ihn, weil ich mag den Kerl, und auch das ist schon ziemlich gut. Also das passt alles gerade zusammen, finde ich. Und die werden, wenn sich zum Beispiel jemand wie Francisco Lindor steigert, dann werden die in der East vielleicht nicht, aber Playoff-Teams ärgern können.
Ja. Kann sein. lass uns mal in 2 Wochen wieder drüber reden.
Ja. Ja, gut, vielleicht haben sie dann wieder Tüten auf dem Kopf.
Genau, ne? Vielleicht war das jetzt ein Hoch. Aber nein, was ich eigentlich noch erwähnen wollte bei den New York Mets ist, dass da halt ein paar Spieler mittlerweile von sich reden machen, die eigentlich gar nicht so sehr im Starting Lineup vor der Saison erwartet worden sind. Na, wenn du dir Harrison Bader zum Beispiel anguckst, wenn du dir Tyrone Taylor anguckst, wenn du dir Omar Navarez anguckst, dann ist es gut, und anscheinend ist die Tiefe der New York Mets vielleicht sogar ein bisschen besser als erwartet. Und ja, da können wir nur die Tüten wieder abziehen.
Na, sie haben positives Run Differential, was ja auch immer darauf hindeutet, dass das jetzt nicht irgendwie alles unbedingt immer Glück war, ne? Also wenn du die Phillies anschaust, die haben ein negatives Run Differential, trotz des positiven Records, das deutet ja mal ein bisschen darauf hin, dass es jederzeit kippen könnte, was die guten Leistungen angeht. Und das finde ich auch erstaunlich. Es ist natürlich dieses eine Spiel von den, das, was du angesprochen hattest, ne, gegen die Braves, wo sie so viele Runs gescored haben, ist ein Freak-Spiel. Aber das zu beobachten über die Saison das wird schon was. Also und ich meine, wenn du dir die Division anguckst, ich finde auch die Nationals, ich habe sie selber gesehen, spielt ihr nicht auch gerade gegen sie? Nee, die Dodgers spielen gegen die Nationals. Dass die schon 7 Siege haben, finde ich auch überraschend, muss ich ehrlich gestehen. Ja, das hätte ich so vor der Saison auch nicht gedacht. Und ja, und dann haben wir die Marlins.
Ja, die neben den Chicago White Sox das einzige Team sind, was noch keine Serie gewonnen hat dieses Jahr. 4 Siege. Schwierig.
Also schwierig. Du hast dir die Sendungsvorbereitung gesagt, ist das ein Team, was 120 Niederlagen bekommen könnte? Also ich meine,
ich bin mir nicht sicher, ob sie schlechter sind als die White Sox. Ja. Ich glaube im Long Run schon, weil bei den White Sox könnte ich mir vorstellen, dass da jetzt viel rumgewechselt wird, dass da Spieler kommen, die vielleicht nicht unbedingt dieses Jahr schon auf der Bingo-Karte standen, dass sie MLB spielen, und bei den Marlins sehe ich das im Moment noch nicht. Ich bin da wirklich skeptisch, vor allen Dingen, weil bei denen ist ja auch die halbe Organisation krank.
Ja.
Ne? Ja, Yuri Paris ist weg, Braxton Garrett ist weg, AJ Puck ist jetzt auf die Day-to-Day gesetzt worden. Dann hast du alles, was an Bankspielern ist, hast du im Prinzip auf der Injury-List. Die müssen richtig.
Das Starting-Pitching.
Bitte?
Das Starting-Pitching halt, ne? Mit Cantara, Perez hast du einfach nicht für die Saison. Und das ist schon, das darf man bei dem natürlich bei der Betrachtung nicht vergessen, ne? Das ist schon Wahnsinn, weil ich meine, die Marlins bauten ja auf gutes Starting-Pitching die letzten Jahre, und das haben sie ja auch gut gemacht. Und dass die Offensive da nicht immer ganz mit auf Top-Niveau war, ja gut, aber das konnte man durch das Pitching ja ausgleichen. Und wenn dir das wegfällt, dann ist tatsächlich, das ist da nicht gut.
Ja, die Marlins könnten das erste Team in der Geschichte der Major League sein, die mit 8 Defensiven spielen. Wo Brian De La Cruz Centerfield und Rightfield abdeckt, weil sonst keiner mehr da ist.
Weil sie niemanden mehr haben, ne? Ja.
Oder aus dem Publikum wird irgendwo hingestellt.
Ich weiß gar nicht, welches Team das war, das den einen Pitcher als Pinchrunner eingesetzt hat und der sich dann nur noch verletzt hat dabei. Waren das die Marlins?
Ganz ehrlich. Das ist ja fahrlässig.
Ja, aber alles passiert. Ja. Alles passiert.
Ja, auch da interessante Frage, wer ist schlechter? Die Marlins, die White Sox oder die A's? Vor der Saison hätte ich alles auf die A's gesetzt.
Ja, bis das zu dem
jetzt
Zeitpunkt
die A's.
Jetzt ist es ein bisschen gewandelt. Wobei auch da, also bei den Marlins ist ja das Problem, dass eben nicht mal der Pitcher nochmal, keine Ahnung, im Sommer wiederkommt, ne? Und man dann sagen kann, und dann können wir nochmal einen Schwung mitnehmen, sondern die sind halt jetzt die Saison weg, die beiden Hauptpitcher, sag ich mal, oder die besten Pitcher. Und das ist dann schon, das bremst einen schon ungemein aus,
finde ich. Ja. Ist so. Gut, von den eher deprimierenden Nachrichten vielleicht zu einer Feel-Good-Geschichte, denn ich hab's diese Woche, ich weiß gar nicht, habe ich öffentlich gesagt oder habe ich im WhatsApp-Chat gesagt, dass die Central für mich im Moment die beste Division in der gesamten MLB ist.
Ja, also die National League Central. Hast du bei uns, also uns hast du es auf jeden Fall auch gesagt. Das ist natürlich lustig, dass die ersten 4 Teams alle gerade keine Winning-Serie haben, wenn wir die Sendung aufnehmen. Ja. Aber ja, ich finde, dass die Pirates einen guten Start haben, haben wir letztes Jahr schon mal gesehen. Na, ist okay. So, aber dass zum Beispiel die Brewers so gut in die Saison starten, habe ich auf keinem Zettel gehabt. Und auch da, im Moment haben wir kein Team, was unter 500 ist in dieser Division. Das wird sich auch wieder noch verändern, klar, aber das zeigt schon, die ist so offen wie noch nie, die Division. Ja. Und das naja, ist genau,
gut,
wie du sagst.
Sie war ja oft offen.
Genau, und halt diesmal aber vielleicht auf einem besseren Niveau.
Ja, das genau. Meine ich, ne? Auf einem tieferen Niveau war sie halt oft offen, dass du gesagt hast, oh, wir haben hier ein Three-Way-Race, wir haben die Brewers, wir haben die Cubs, ja, wir haben die Cardinals. Das entscheidet sich erst in der letzten Woche, und dann gewinnt einer die Division mit 87 Siegen. Irgendwie sowas.
Ja, genau. Und dieses Jahr könnte es ein bisschen höheres Niveau sein und spannend, was ja wirklich gut tut, ne? Ich meine, jetzt müssen die Brewers ein bisschen, ein Setback haben sie ja mit der Verletzung von Christian Yelich, der jetzt einen auch überraschend guten Start in die Saison hatte. Also der war ja komplett vom Radar verschwunden die letzten Jahre. Und wir haben ihn ja auch dafür manchmal kritisiert, dass irgendwie was fehlt noch zum Superstar. Und er ist ja gut in die Saison gestartet, und da bin ich mal gespannt, wie sich das ausgeht. Ne? Die haben jetzt 3 Spiele hintereinander verloren. liegt nicht nur daran, dass Christian Yelich nicht dabei ist, sondern liegt auch daran, dass sie gegen die Orioles und Padres gespielt haben, ja, die ja nun beide auch ein gutes Team sind. Deswegen, da bin ich gespannt, wie sie dann rumkommen. Und weiterhin Hut vor William Contreras. Ich finde, das ist, der, weiß nicht, ob wir den in den letzten Jahren immer so beobachtet haben, aber wenn du als Catcher 3,75er Betting Average hast, ein On-Base-Percentage über 450, also 461, dann ist das schon eine Leistung. Ne? Das erwartet man von Catcher nicht und er bringt es echt jeden Tag richtig, richtig gut hinter der Platte und auch eben offensiv an der Platte. Das ist schon beeindruckend.
Ja, ist so. Christian Yelich hat übrigens Rücken.
Ja, ich kann das voll nachvollziehen. Aber ich glaube, er ist auch nur, doch, er ist sogar, ach, guck mal, er ist sogar auf die 10-Day-IL gesetzt worden. Ich dachte, er ist nur Day-to-Day. Nee, oh, dann fällt er etwas länger aus.
Ja.
Das ist doof.
Wahrscheinlich.
Das ist, ein kleiner Rückschlag.
Es ist schon ein bisschen Face of the Franchise, ne?
Ja. Ich meine, sie haben jetzt mit Trevor McGill ja den ganz jungen Spieler einen Vertrag gegeben und auch hochgezogen und so. Ja, gut, ne? Der soll ja dann irgendwann auch nochmal das weiter unterstützen. Aber ja, er ist schon so ein bisschen derjenige, auf dem die Last auch die letzten Jahre auf den Schultern tragen musste, ne? Also er war schon jemand, der das Team tragen sollte. Und ja, ich hoffe, dass es ihm schnell wieder besser geht.
Ja, drücken wir die Daumen. Wie ist Saskia mit den Cubs zufrieden? Kriegst du was mit? Oder
ja,
stopfst du dir Wachs in die Ohren?
Ich kann es schon nicht mehr hören.
Cubs win!
Heute Morgen war ja das Spiel, den zweiten Tag hintereinander jetzt in Extra Innings. Oh. Sie haben ja gerade eine Serie gegen die Diamondbacks und ja, dann musste ich ganz früh morgens die Cubs einschalten.
Und um dann den Walk-off zu sehen.
Nee, heute Morgen nicht, aber gestern. Okay. Ja. Und ich wirklich so gedacht, warum gucke ich jetzt die blöden Cubs? Die Giants haben gespielt. Ich wollte eigentlich das Condensed Game schon mal schauen, um zu entscheiden, ob ich noch mal ein ganzes Real-Life-Spiel mache. Und das gibt's doch hier nicht. Nee, die sind gut in die Saison gestartet. Haben jetzt zwar eben ein Spiel mal verloren, weil sie auch gegen die Diamondbacks gespielt haben, aber das sieht sehr gut aus. Das junge Team, so langsam kommt das so zusammen, was sie in den letzten Jahren aufgebaut haben, ne? Weil man darf hier die Cubs jetzt nicht mehr vergleichen mit der Mannschaft vor 5 Jahren zum Beispiel. Und Seiya Suzuki ist wirklich der Starspieler, den man erwartet hatte. Und das ist schon okay. Der ist jetzt zwar auf der Injured List, Suzuki, aber das werden wir schon sehen. Und dann eben so Leute, die du gar nicht erwartet hast, ne? Also Nick Hörner, der ja erwartet gut spielt, Michael Busch, alles Spieler, die keine großen Namen mehr haben, ne? Nicht Nick Hörner, Nico Hörner natürlich. Das ist sehr überraschend und ich bin sehr gespannt, was das in dieser Division dann machen wird, weil die Pirates werden wahrscheinlich nochmal eine Schwächephase haben, die sind noch nicht so weit, machen aber auch fantastisch, aber einfach krass viel Spaß diese Saison. Ich bin doch super glücklich, dass es so ist und weil ich ja dieses Jahr den PNC Park mal endlich von innen sehen darf. Aber auch die Reds, ne? Ach da. Und ich meine, die Pirates zeigen ja, was haben wir jetzt, den 300. Home Run von Andrew McCutchen, der dann mal gezeigt hat, wie man damit dann mit dem Fänger
umgehen kann, wenn man es will.
Aber er scheint ja
auch ein kleiner Junge, der den Ball zurückgebracht hat und Andrew McCutchen hat ihn dann in der Kabine noch getroffen, hat sich mit ihm unterhalten, hat ihm zum Beispiel gezeigt, wo er den Ball getroffen hat. Das fand ich irgendwie eine coole Szene, wo er sich hingekniet hat zu dem Jungen und hat gesagt, lass mal gucken, wo habe ich den denn getroffen? Und dann hat er den Ball so gedreht und hat ihm halt gezeigt, hier siehst du, da ist die Kerbe, da muss ich ihn getroffen haben. Was für eine coole Geschichte. Und dann hat er ihm auch gesagt, dass es halt super nett von dem Kind findet, dass er den Ball zurückgebracht hat. Ja. Andere Leute würden das ja nicht machen, wäre ja auch in Ordnung, aber er wird sich halt super drüber freuen und das war sehr süß.
Ja. Ich glaube, also der war ja bisher bei den Pirates, bei den Giants, weiß war nicht auch bei den Yankees einmal, weiß ich jetzt gar nicht in seiner Karriere, aber auf jeden Fall, der ist ja wirklich jemand, von dem nie jemand was Negatives gesagt hat. Und ich meine, der 300. Home Run, das ist schon eine tolle Karriere, das schafft nicht jeder. Ja. Das ist klasse und er hatte ja letztes Jahr seinen, ich glaube 2000. Hit oder sowas war es. Also richtig, richtig gut dabei. Und naja, und diese junge Truppe wird halt von ihm so als Pate zusammengehalten, ne? So als der, weil ich ganz ehrlich, ne, wer hätte denn gedacht, dass jemand wie Edward Olivares irgendwie eine irgendwie relevant ist oder Connor Joel irgendwie da richtig mitspielt, das finde ich schon klasse, ne? Man hat ja eher an Kibrian Hayes oder so gedacht. Nee, das ist ein spannendes Team, finde ich.
Und, also ich kann mich
macht dran, die Central besser.
Ich kann mich dran erinnern, war es 19 oder war es 20, als er zu den Phillies gegangen ist. Und wir damals hier schon gesagt haben, hey, gut, der wird ja auch nicht jünger, ne? Dann ist ja jetzt schon einer, der war halt, der war ja lange dabei. Er hat ja bei den Pirates auch angefangen und war eigentlich so Mr. Pirate und ist dann so ein bisschen, hat ein paar Teams dann durchgemacht und als er dann zu den Phillies gegangen ist, haben wir hier drüber gesprochen, haben gesagt, ja, das ist halt so ein Veteran, den holen die Phillies nochmal und aber das wird dann auch wahrscheinlich seine letzte Station sein. Und ja, jetzt kommt er nochmal zurück und spielt bei seinem Team, bei den Pittsburgh Pirates, nochmal eine Saison, wo du eigentlich nur den Hut vorziehen kannst, bis jetzt auf jeden Fall. Ja, und ist anscheinend so ein All-Around-Good-Guy.
Das ist er definitiv und man gönnt es ihm auch. Und ganz ehrlich, also ich war ja mal Pirates-Fan, weil Barry Bonds da gespielt hat.
Wie hätte du Barry in Bonds jeder nicht zweiten Sendung sagst. Wir haben die 450. Sendung heute, Florian. Ich würde sagen, das hast du 300 Mal hier erzählt.
Aber ich wäre Pirates-Fan geblieben dann auch, wenn er da geblieben wäre. Ich finde, das ist cooles Team. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt noch über die Saison entwickelt. Denn ich glaube, dass die Cardinals noch etwas stärker werden. Das war ja mein Team, das ich gepickt habe, dass die Division gewinnt. Ich glaube auch daran, dass das da noch mal mehr kommen wird. Das aber ist auch ganz normal, wenn die Pirates in diesem Jahr dann mal, keine Ahnung, ne, dann mal wieder eine Schwächephase haben werden. Ja. Das ist völlig mit dem Plan. Das ist sieht gut aus auf jeden Fall im Moment und macht Spaß.
Ist so.
Das ist ja auch die Hauptsache.
Als Hamburger hast du natürlich auch eine etwas engere Beziehung zum Jolly Roger, von daher.
Ja, ganz starke, enge Beziehung. Oh, wie ich Piraten auf, oh, wie ich das liebe. Heiliger Bimbam.
Ja, da kam ich jetzt gerade nicht dran vorbei.
Nee, lag auch auf dem Punkt.
Aber
middle of the plate kam er.
Ach, Hernandez hätte Ball gegeben.
Ja, wahrscheinlich. Dieses Wolf Bild, was du geschickt hast von dem Telefon anrufen, ne? Angel Hernandez, Missed Call, das hat auch eine Hörerin oder ein Hörer uns bei Instagram nochmal geschickt. Ja. Das ist mega gut.
It's funny, cause it's true. Gemacht. Was macht der Mann denn? Das ist ja nicht zu fassen. Das ist ja nicht zu glauben. Wenn er, also, das war diese Woche, wann war es? Am Dienstag? Was, am Dienstag oder Montag? Ich weiß nicht mehr. Wo er hinter der Plate stand und einfach drei Outside Pitches, und zwar wirklich Outside Pitches, hintereinander als 1-2-3 Strikeout gecallt hat.
Ja.
Ich denke, das geht nicht.
Und der Pitcher wirklich, also du hast den Pitcher angesehen, dass es ihm peinlich war. Ja. Weil, also du kannst ja mal einen Pitch an der Seite verpassen. Das passiert jedem Umpire, alles cool. Aber dreimal hintereinander, so weit weg von der Platte, ein Strike zu call, das ist, also, wie hattest du spekuliert, der will einfach rausgeworfen werden, der will in Rente gehen oder so.
Nee, ich habe spekuliert, dass der Anteile an der Automated System hat, dass der da irgendwelche Aktien drin hat und sagt, ja, dann müssen wir halt ersetzt werden, wenn euch meine Calls nicht passen.
Ja.
Wie das ja aktuell,
also ich bin auch sehr gespannt, was das
geführt wird, ne? Das ist ja.
Ja. Ich bin gespannt, was das für eine Auswirkung haben wird.
Die Leute regen sich halt auf, und zwar völlig zu Recht.
Ja, genau. Ne? Und dann bin ich gespannt, ob das jetzt damit dann in dieser, vielleicht sind sie, also große Verschwörungstheorie, vielleicht will die MLB die Automated Strike Zone haben und die Teams sind noch ein bisschen dagegen. Ne? Also sie sind noch nicht ganz bereit dafür.
Hernandez bleibt bei uns, bis ihr euch fügt.
Genau. Der, solange
Rob Manfred sitzt an einem 30 Quadratmeter großen weiß polierten Schreibtisch mit einer Nacktkatze auf dem Schoß und ja. streichelt die.
Ja, und genau. Aber ich bin sehr gespannt, weil das waren ja jetzt Sachen, da würde ich auch dann sagen, hey, wenn dann irgendjemand einen Hinweis kriegt, sei es der Amt selber, das war jetzt nicht so jod, dass man darauf reagieren kann. Und ich bin gespannt, was das.
Also das Schlimme ist ja auch tatsächlich die teilweise die Arroganz, mit der er auftritt, ja. ne? Und wie er dann die Leute für nix und wieder nix aus dem Spiel schmeißt. Ja. Das ich. Und es sind ja nicht nur Strike Calls, er callt ja auch wirklich Middle Balls.
Ja,
wo du sagst so, der eine Ball, Alter. Also, wo die Reporter ausrasten halt.
Also wir hatten mal einen Pitcher, der hat etwas schneller geworfen. Also der hatte schon ein bisschen mehr Geschwindigkeit drauf als alle anderen bei uns in der untersten Liga, die es wo gibt. Und da haben wir gesehen, dass der Umpire bei seinen Fastballs die Augen zu hatte. Und dann kann ich mir vorstellen, dass du, der hat einfach Schiss, dass er abgeworfen wird, ne, so. Und da kann ich mir vorstellen, wenn du die Augen zu hast, dass du dann so einen Ball mal nicht richtig callst. Aber hier reden wir dann über Profi-Umpire. Dann solltest du
aber nicht MLB-Umps sein.
Ja. Also ich finde auch, aber ich finde nicht nur bei Angel Hernandez, ne, so generell bei den Umps, es häuft sich etwas, dass sie so krass daneben liegen. Also man hat ja immer mal, ne, so du kannst die Kante, kannst du so oder so interpretieren, das ist doch in Ordnung, das nimmt ja auch jeder mit, ne? Da sagt man auch alles klar. Heute ist da halt die Outside Balls werden doch Strikes gecallt, aber dann ist es eben generell so. Aber das hat ich habe das Gefühl, das häuft sich gerade etwas, dass die sehr oft daneben liegen und mag auch da wieder sein, weniger Zeit, ne? Viel stressiger, die Pitches kommen schneller.
Ja.
Viel höhere Geschwindigkeiten, immer wieder, wie hoch gejazzt die Leute werden, dass sie 100 Meilen werfen. Na, das kommt vielleicht auch noch dazu. Also ich bin wirklich gespannt, was das mit der Automated Strike Zone die nächsten Jahre dann machen wird. Ob das dann schneller kommt, weil man vielleicht einfach mit dem menschlichen Auge auch gar nicht mehr hinterherkommt.
Das kann schon sein. Du hast natürlich auch, ich glaube, das haben wir letzte Woche ja auch angesprochen, diese Spinrate, die den Ball nochmal sehr, sehr schwer zu lesen macht. Und dann gibt's halt mittlerweile wirkliche Freaks, die halt einen Sinker werfen, der halt auf den letzten 30 Zentimetern halt 15 Zentimeter Höhe verliert. Wo du sagst, okay, wie ist das überhaupt möglich? Wie geht das? Welchen Spin gibt der in diesen Wurf, dass der am Ende so runterkommt? Natürlich ist das schwer. Aber ich finde, Hernandez setzt da schon Maßstäbe.
Der hat seine eigene Liga.
Jo, weil das sind ja keine Bälle, die an der Kante der Strikezone sind. Ja. Der ist ja 30 Zentimeter daneben. Der Catcher geht Schritt nach rechts.
Ja.
So, oder ja Strike 3, raus.
Was? Ja, kann den Ball fast gar nicht fangen, ne, weil er eben so weit draußen ist. Und er sagt einfach, ja, war ein Strike. Ja, das ist schon. Da vor allen Dingen als Fan der gegnerischen Mannschaft wird man da wahnsinnig. Und auch als Pitcher freust du dich natürlich, wenn die Dinger dann für dich gegeben werden. Aber andersrum, wenn du Mitte wirst und er sagt Ball, dann sagst du, okay, was ist denn deine Strikezone heute? Wo soll ich denn noch hinwerfen?
Ernsthaft? 100 Meilen, Mittel. Ja, nee. Inside. Nee. Ja. Ah, gut. Ich meine, es ist, keine Ahnung, für uns ist es unterhaltsam. Manchmal.
Ja, natürlich. Ja, klar. Solange man selber nicht betroffen ist, lache ich auch drüber, muss ich ehrlich gestehen. Wenn es dann aber irgendwann losgeht,
Andreas ist ja sehr grumpy, wenn es um Schiedsrichter geht. Ne?
Ja.
Wenn wir das, wir werden schon wieder verpfiffen.
Ja, ganz so, schlimm. Ja. Es sind auch immer die anderen alle schuld.
Ja, das ist halt so. Ich wundere, dass Andreas nicht Bremen-Fan ist, ehrlich gesagt. Grüße. Das
haben wir ihn ganz schön gedrückt.
Grüße.
Ja.
Gut.
Umpires.
Von einem Diss können wir direkt zum lustigsten Diss im Baseball im Moment rübergehen, beziehungsweise zur lustigsten Conclusion dieses Diss, nämlich wir haben eine schöne Fehde aktuell zwischen den LA Dodgers und den San Diego Padres, die ausgelöst wurde von Will Smith, der sich nicht zu blöd war, Jurickson Profer als irrelevant für das Spiel zu bezeichnen, was in San Diego nicht so gut angekommen ist. Manny Machado gesagt hat, vielleicht sollte der mal auf die Statistiken gucken. Und Manny Machado hat ein bisschen recht. Jurickson Profer führt im Moment die OBP-Statistik der San Diego Padres mit 413 an, hat ein Average von 313, hat 9 Runs gescored und 20 Hits in 20 Spielen. Das ist in Ordnung. 13 RBIs schon nach Hause gebracht. Und dann stellt sich Will Smith dahin und sagt, irrelevanter Spieler.
Ja, ich fand das auch sehr, sehr überraschend und er hat sie ja dann auch im Spiel zurückgegeben, ne? Also er hat ja dann auch seine gute Leistung wieder gebracht und ich finde auch hier. Jurickson
Profer hat das Spiel gewonnen dann im Prinzip.
Ja, genau. Also ich finde auch hier, was man zu den Padres sagen kann, wenn man sie jetzt vor der Saison sich das Ganze angeguckt hat und gesagt, okay, Juan Soto ist weg und damit fehlt jemand in der Offensive. Eindeutig. Das kann man nicht verstecken. Aber die bisherige Offensive der Padres, das ist schon beeindruckend. Das ist beängstigend für die anderen Rivalen in der Division, finde ich, weil sie einfach, die haben jetzt schon 109 Runs gescored. 109 Runs.
Die ersten drei in der West haben alle über 100 Runs gescored.
Ja. Und damit sind sie sogar besser als die Dodgers, besser als die Braves, die ja nun wirklich eine Top-Offensive haben. Also ich, auch da ist manchmal dieses, ne, jetzt ist ein Superstar weg, es gibt mehr Raum für die Spieler vielleicht, es wird anders vielleicht miteinander umgegangen, weil man nicht mehr so vorsichtig sein muss. Ich weiß es nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Juan Soto irgendwie der schlechte Apfel in dem Korb war.
Ja, anscheinend ja nicht, weil der Impact bei den Yankees ja ein völlig anderer ist.
Bei den Yankees eben hoch ist, ne? Genau. Aber vielleicht war es genau richtig, dass diese Truppe auseinandergerissen wurde, damit jeder sich entfalten kann. Weil ich finde die Defensivleistung von Fernando Tatis Jr. Im Outfield, muss ich ehrlich gestehen, hätte ich so nicht erwartet. Ich finde, es ist Wahnsinn.
Das ist auch einer, wenn er dran bleibt, kann der ein guter werden, ne?
Ja, ich glaube, der würde dann mal gut werden. Es ist fantastisch, ist was da passiert, ne?
Too early to call, ne?
Ja. Und ich finde halt, ich habe ja ein bisschen Kritik geäußert, weil sie halt diese merkwürdige Shortstop-Situation haben, aber Ha-Seon Kim, die Defensiv-Plays, die ich gesehen habe, Hut ab. Ich hätte nicht erwartet, dass da defensiv wirklich so viel Stärke ist, ne? Und Luis Camposano als Catcher habe ich nicht auf dem Zettel. Muss ich ehrlich gestehen, war nicht klar, dass der doch eben auch in der Offensive mithelfen kann. Und das ist schon krass. Also es ist ein spektakuläres Team, finde ich. Das ist immer anzuschauen, immer gut anzuschauen. Ich bin ein bisschen überrascht über die Stärke bisher, weil ja auch das Pitching so gut läuft, ne? Also ja. Auch das kommt ja noch.
Es ist wieder so ein bisschen Feeling bei mir. Die Padres sind wieder so auf 2020. Boah, das macht Spaß. Mhm. Weißt du, das macht Spaß, einfach zu gucken.
Absolut, absolut. Und ich glaube auch, dass man in diesem Jahr vielleicht eben etwas stabiler bleibt. Ne? Also in der gesamten
Saison. Ich wünsche es mir tatsächlich auch für die Liga. Ja. Dass sie den Dodgers einen Run for their Money geben.
Genau. Also die brauchen noch eine Konkurrenz und die Diamondbacks spielen ja auch noch mit. Also das finde ich, ich finde das gut, dass es so geworden ist. Es ist ein bisschen schade für mein Team, weil die überhaupt nicht aus dem Quark kommen. Aber wenn du diese Konkurrenz in der Liga hast, das tut gut.
Wer hatte sie?
Bitte?
Wer hatte
sie? Ja, du. Ich weiß.
Totaler Blödsinn, ich kann gar nicht.
Ich habe die Giants auf den zweiten Platz getippt. Ja. Jetzt bleib mal ganz ruhig. Das ist völliger Blödsinn, was ich da gemacht habe. Und wenn du halt so ein Überteam hast, wenn da ein bisschen was nachwächst, das ist ja auch für die, das klingt jetzt blöd, aber auch für die Dodgers gut, ne? Die können nicht durch die Saison cruisen, sondern sie müssen dranbleiben, müssen da sein. Und ich glaube, dass das tut leider dann die Dodgers auch gut, aber ich habe ja auch die Dodgers in die World Series getippt.
Ja, ich auch.
Aber dieser Shohei Ohtani.
Aber ich habe auch die Astros in die World Series getippt, ich Idiot.
Ja. Ja. Aber neben diesen Bats scheint ja dieser Shohei Ohtani auch ein ganz guter Spieler zu sein.
Anscheinend, ja.
Hat man mir gesagt.
Ich kenne ihn nur von meinem Bookie.
Oh. Hm. 19.000 Wetten, naja. Ich hatte noch was Interessantes irgendwo in der Berichterstattung bei dem Dodgers-Spiel, was ich gesehen habe, ich weiß gar nicht, wen es war. Da haben sie über Freddie Freeman gesprochen. Und Freddie Freeman ist ja jemand, der sehr wenig verletzt ist und ja auch jemand ist, der quasi dessen Ziel es ist, 162 Spiele zu machen. Und der hat zum Beispiel einigen anderen Spielern, mit denen er befreundet ist, in der Offseason geraten, nichts zu tun. Also sich natürlich jetzt nicht gehen zu lassen, aber gar nicht mit Groundballs oder was auch immer schon in der Offseason anzufangen, sondern erst im Springtraining, weil das so sein Weg ist, ja gesund zu bleiben im hohen Alter. Ne? Also die junge Spieler, die können machen, was sie wollen in der Regel. Aber gerade wenn du so jenseits der 30 irgendwann bist, musst du aufpassen, was deinen Körper angeht und dass du es nicht übertreibst. Und ich fand das interessant. Weil, ich meine, er ist jetzt ja nicht der Spieler, der am größten scheint in diesem Team, ne? Also der ist ja da, aber es ist schon beeindruckend, wie er das über die letzten Jahre immer wieder gezeigt hat, zu was er in der Lage ist.
Freddie Freeman ist ein absolutes Workhorse.
Ja.
Und ich glaube auch ein Spieler, der sehr gut fürs Clubhouse ist.
Ja. Ja. Absolut, bin ich auch. Das ist ein super lustiger Typ, aber professionell. Ne? Also jetzt nicht jemand, der sich schleifen lässt, sondern so jemand wie Justin Turner es auch immer war. Ne? Ich meine, das konntest du ja letztes Jahr war er bei den Red Sox oder vorletztes. Ne? Das konntest du ja auch sehen. So jemand, der jeden Tag mit Spaß ins Clubhaus kommt, also mit einem Lächeln im Gesicht, aber niemals unprofessionell sich verhält, sondern immer das Spiel vorne sieht. Und das finde ich beeindruckend, was er macht. Ne? Ich meine, was haben wir jetzt? Wir haben letztes Jahr 161 Spiele, 159, 159 davor. Dann war er in der 2020 Saison 60. Ich glaube, das waren alle Spiele. Ne? 158, 162. Wir haben einmal unter 120 Spiele. Das war 2017 und 2015 mit 118 Spielen bei den Braves damals. Also der ist wirklich, der ist zuverlässig. Ne? Hat einen Karriere-Average von über 300. Das ist nicht so schlecht. On-Base Percentage von 3,88 kann man machen.
Es ist so.
Aber lobt ihn immer zu wenig, weil halt Betts und Otani
einfach. Ich wollte gerade sagen, also wir müssen auch noch mal ein bisschen über Mookie Betts sprechen, weil Mookie Betts ist ein absolutes Phänomen. Wir haben ihn ja vor der Saison haben wir gesagt, ja, er muss jetzt Shortstop spielen. Müssen wir mal gucken, muss ein bisschen adjusten.
Fühlt er sich vielleicht da unwohl?
Ja, und wer weiß, was das für einen Impact auf seine Offensive hat. Mookie Betts hat in 28 Spielen, wo er Shortstop war, beziehungsweise in 20 Spielen jetzt in der Saison, hat er tatsächlich zwei Errors gehabt, hat aber schon 11 Double Plays initiiert, hat ein defensiv Wins Above Replacement, der positiv ist, 0,6. Ja. Und dann kommt halt seine Offensive und da musst du halt sagen, es gibt im Moment keinen anderen MVP als Mookie Betts.
Nein.
3,87er Betting Average, hat 18 RBIs, hat 6 Home Runs geschlagen, ist ein OBP von 490. Er hat 31 Hits und dazu 16 Walks. Der ist 47 Mal auf Base gekommen.
Ja.
So, in 20 Spielen.
Ja, in 80 At-Bats, ne? Ja.
Jo, aber also in 20 Spielen ist in jedem Spiel mindestens zweimal auf Base.
Ja, und sein Wins Above Replacement ist nach 20 Spielen bei 2,2.
Am 17. April.
Das ist und ich muss mich da auch bei ihm entschuldigen. Ich habe das auch schon getan per WhatsApp. Dass ich ihm vor der Saison gesagt habe, hey, das könnte ein Problem werden, das Infield der Dodgers, und er könnte da auch eines der Probleme sein. Aber dieser Typ ist auf allen Ebenen einfach der Superstar der Dodgers, trotz Shohei Ohtani.
Der Liga.
Und der Liga eben. Also es ist unfassbar, was der da macht. Und immer mit einem Lächeln im Gesicht, ne?
Ja.
Der guckt nie ernst. Der guckt immer, als wenn er den Spaß seines Lebens jeden Morgen hat. Das ist unglaublich. Es nervt so sehr, dass es so gut läuft, aber es ist schon wahnsinnig beeindruckend.
Ich 6 Home Runs bereits geschlagen. So sehr.
Ja,
und ich bin immer noch, ich bin immer noch völlig, also richtig sauer.
Ja.
Über,
ja, ja,
über,
das, ich über glaube, das kann man auch sein. Trade. Das darf man sein, weil das ist, ja,
vor allen Dingen das Payoff war halt einfach.
Ja. Das war sowas halt machst nicht du einfach da. Nicht, genau. Ja. Und es ist, was, ich meine, was er jetzt dort bringt, ist ja, und ich, wir haben es vor der Saison gesagt, das ist trotz allem ja immer noch zu bemerken, sollten die Dodgers die World Series nicht gewinnen, und das hat selbst Dave Roberts gesagt, dann ist das eine verlorene Saison. Das hat er so deutlich auch in der Öffentlichkeit, nicht irgendwie, dass es über die Zeitung hintenrum rausgekommen ist. Nein, World Series, sonst ist es eine verlorene Saison. Und ich finde, das sieht man auch. Die gehen mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit und Professionalität an diese Saison ran. Ich bin mal gespannt, was das mit dem Starting-Pitching noch wird. Weil da haben sie ja tatsächlich Riesenschwierigkeiten, weil halt einfach keiner gesund ist. Und da bin ich sehr gespannt, was das noch zur Trade-Deadline dann da geben werden wird. Na, sie ziehen jetzt ja ständig auch Spieler hoch, die sie eigentlich noch gar nicht hochziehen wollten, weil sie Pitcher brauchen.
Ja.
Diese Franchise macht, so wie die Braves, finde ich, in den letzten Jahren so vieles richtig. Leider gibt's ein paar, ne, mit diesem Homerun-Ball hatten wir letzte Woche angesprochen, das war so ein bisschen doof, aber ansonsten ist das schon alles sehr vorbildlich, was die da machen, ne, mit die beste Farm, Spieler verpflichtet, die im Moment in der Liga jeder haben will. Trotzdem, ne, sie haben jetzt ja wieder einen Prospect hochgezogen, der dann heute Nacht 1-4 gegangen ist. Also auch das bleibt ja dabei, ne? Du hast nicht nur Superstars, sondern du hast auch deine Farm, die dir hilft und so. Das ist schon beeindruckend, und an denen musst du vorbeikommen, als National League Team in die World Series einzuziehen.
Ja.
Das glaube ich.
Das ist so.
Und fliegen wahrscheinlich wieder in der ersten Runde raus oder so. Das ist einfach. Bah. Mich würde es freuen, das wisst ihr, das ist dann, da habe ich Häme genug in mir, aber es ist schon das beste Team der Zeit, ne? Also würde ich sogar höher als die Yankees einschätzen.
Ja, ja, wahrscheinlich schon. Mir machen die Padres mehr Spaß, muss ich sagen.
Ja, 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 ne? Klar, bin ich bei dir.
Ich glaube, mir machen sogar die Braves mehr Spaß.
Ja, mir machen die Dodgers nie Spaß.
Ja,
soll ich denn sagen?
Ja, aber ja, weiß ja, wie ich es meine.
Ja.
Ne? Also ich sitz da jetzt auch nicht in Dodger Blue und fiebre damit. Aber wenn ich sehe, wenn Mookie Betts wie heute Nacht 5-5 geht,
ja,
dann ist das schon was, wo ich sage, das kann ich anerkennen.
Ja, ja. Ich finde, was, wenn man auch noch weiter erwähnen sollte, wie wir es ja gesagt haben, sind die Diamondbacks, ne, auch wirklich gut in die Saison gekommen.
9-9 stehen die aktuell.
Genau, ne? Also das ist ja, man hat ja häufig, dass du nach dem Teilnahme an der World Series so ein bisschen vielleicht den Schwung verlierst, weil es da eine lange Saison war. Aber ich finde, das haben sie bisher ganz gut gelöst. Dass Corbin Carroll mal so ein bisschen eine Schwächephase hat, auch das ist ganz normal. Aber mit den Verpflichtungen dieser Saison, das finde ich schon, das ist schon ziemlich gut, ne? Zach Gallen, Merrick Kelly, beide und dann wirklich guten ERA. Dann Brandon Fart leider etwas schwach in die Saison gestartet als Pitcher, aber auch das ist bei 25 Jahren normal. Also das ist schon, bin ich gespannt, wie das über die gesamte Saison wird. Und es wird eng, was die Wildcard-Plätze angeht. Ne? Ich glaube, das kann man schon sagen, dass da die East und West ziemlich kappeln werden, aber auch in der Central eben mit den jungen Teams wie die Cubs und Pirates da.
Es wird tatsächlich spannend zu sehen, welche Division vielleicht nicht in die Wildcard kommt.
Ja.
Das wird spannend, erwartet, weil du hast in jeder Division zwei Mannschaften, die das die durchaus das Potenzial haben.
Ja.
Weil du hast eigentlich in jeder Division, jeden Stand heute, hast du mindestens drei Teams, wo du sagen kannst, das ist ein Kampf um die Wildcard.
Ja, ja. Und du hast auch nicht so deutliche, also du hast natürlich die Nationals und die Marlins, die jetzt ganz komplett abfallen. Auch die Rockies müssen wir da rausnehmen. Aber ansonsten finde ich, sind alle anderen Teams haben die Chance, bei den Playoffs mitzumischen. Und das finde ich gut. Das
Wie gesagt, es ist der 17. April, ne? Die Stichproben sind noch relativ klein, aber insgesamt, glaube ich, war es ein schöner Start in die Saison.
Ja.
Also so die ersten zwei Wochen oder die ersten drei Wochen sind es ja jetzt fast. Das war cool. Das war so ein bisschen das, was wir uns erhofft haben. Ja. Mit ja. vier
Spektakel. Es geht auch so weiter, ne?
Genau.
Es geht so weiter. Finde ich gut.
Das Einzige, was sich halt wirklich ändern muss, sind die Verletzungen.
Ja.
Da muss was getan werden.
Genau, da müssen wir echt schauen. Da hatten wir aber auch jetzt letzte Woche lange drüber gesprochen. Da werden wir auch nochmal schauen, dass wir nochmal was drüber, auch nochmal drüber reden dann. Es ist tatsächlich, wenn das wegfallen würde, wäre es noch schöner. Absolut, bin ich bei dir. Ja, und dieser weitere Playoff-Platz, was vor 3 Jahren oder 4 Jahren der gemacht wurde, finde ich, das hat sich schon sehr gelohnt. Und wenn so viele Teams, ne, wenn du aus jeder Division 3 nimmst, die zur Trade-Deadline noch relevant sind, dann wird's ja auch da kannst du auch endlich mal wieder eine wilde Trade-Deadline geben, wie wir sie früher mal erlebt hatten. Ne, wo Oakland irgendwie alles, kannst du dich noch daran erinnern, als Oakland irgendwie das halbe Team da zusammengekauft hat und dann völlig abgestürzt sind. Die Sales, die damals hier auch die Boston Red Sox mal gemacht hatten, ne? Also das könnte hier wieder mal so eine Saison werden, wo es spektakulär geht, weil eben so viele Teams auch trotz allem ja im Rebuild sind. Ne? Du hast ja weitere Teams, die denen sagen, alles klar, wir geben euch unsere erfahrenen Spieler, gebt uns die Prospects.
Ja.
Was übrigens bei den Marlins in diesem Sommer passieren wird. Die werden in Rebuild gehen, würde ich vermuten. Die werden weggeben, was noch weggebbar ist und fangen das dann wieder ganz.
Das hätten sie von vielleicht im Winter schon machen können.
Ja, und vor allen Dingen hätten sie das, ja, ist egal. Sie haben so gut angefangen und jetzt ist, aber wie sagte jemand mal, der Fisch stinkt vom Kopf und das scheint eben, ne, der Jeter ist da weg, Ang ist weg, irgendwas scheint da in der Führungsspitze der Marlins nicht zu passen, so dass die nicht langfristig mal was aufbauen.
Gut, das war so ein bisschen der Roundup für diese Woche. Ich habe noch einen Tipp für euch da draußen, wenn ihr euch für Baseball, für absurdes Baseball interessiert, sagen wir es mal so. Ich habe diese Woche einen schönen Text gelesen über die Alternate Egos der Minor League Teams. Wo es halt ja so ein bisschen die Tradition gibt, dass für einen Spieltag oder für eine Serie in den Minor Leagues die Teams ihre Teamnamen und ihre Jerseys und ihre Caps wechseln, um so ein bisschen ja vielleicht die Tradition in der jeweiligen Stadt zu ehren und vielleicht auch ein bisschen Fun in den Ballpark zu bringen. Und da gibt's eine wunderbare Seite von MLB.com, wo man auch Caps und T-Shirts kaufen kann. Seid vorsichtig.
Du willst mich in den Ruin treiben, oder? Jetzt mal ganz ehrlich.
Wenn
das machst du doch mit Absicht.
Also,
ey.
Es gibt wunderbare, wirklich wunderbare, lustige Ideen, wenn die Charleston River Dogs für 2 Spiele zu den Charleston Bald Peanuts werden. Oder
hast du das gesehen?
Oder wenn die Frisco Rough Riders zu den Frisco Corny Dogs werden.
Salem Biermongers, was haben wir noch?
Genau. Die Hype Hands hatte ich noch gelesen. Aber tatsächlich, das Jersey der Charleston River Dogs, das 2024 On-Field Bold Peanuts Jersey. Leute.
Würdest du nehmen, ne? Ja, ich verlinke die Seite mal in den Shownotes und werde die auch dann in den nächsten Tagen nochmal auf unseren sozialen Kanälen nochmal ansprechen, dass ihr da leichter draufklicken könnt. Es ist fantastisch, wirklich. Also
für jemand wie mich, der halt das absolute Opfer ist, was diese Sachen angeht.
Ich habe hier 60 Caps. Mit wem redest du denn gerade darüber?
Die Albuquerque Isotopes sind übrigens die Green Chili Cheeseburgers dieses Jahr. Und das ist fantastisch.
Ja,
das ist wirklich California toll. Burritos. Mann. Und es ist, keine Ahnung, es ist good fun.
Ja.
Kann man gut mal drauf gehen. Aber wie gesagt, die Bold Peanuts sind für mich das ist Wahnsinn. Da musst du halt auch erstmal drauf kommen.
Ja, absolut.
Absolut. Und es hat ja immer eine Geschichte, ne? Das ist genau, was du erzählt hast. Wenn du da mal tiefer einsteigst, dann hat es ja einen Grund, warum die sich so nennen. Hier bei den Norfolk Tides, das ist ja auch so, ne? Die von den Orioles, die dann irgendwie die Norfolk Coffee Eis sind oder sowas, ne? Also irgendwas mit Kaffee drin. Hat ja alles immer eine Geschichte, wo sie herkommen, warum das so ist. Und das ist schon tatsächlich. Naja, die Iowa Caucuses, ne? Hey, ja klar, Iowa Caucus, cool. Ja,
klar.
Die Buffalo Wings. Ach, herrlich. Ja, es ist wirklich eine schöne Seite. Ich verlinke sie in den Shownotes und werde sie dann in den nächsten Tagen.
Ja, das genau, ist, kann man auch tatsächlich, wenn ihr auf Minor League Alternate Egos 2024 schaut, dann werdet ihr dort eine Menge Seiten finden, weil es gibt ja nun auch genug Minor League Teams.
Ja.
Und ja, das ist ich finde das eine schöne Sache und eine schöne Auflockerung. Es muss ja nicht alles immer todernst sein.
Übermorgen werden die City Connect Trikots der Mets präsentiert. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, muss ich sagen.
Ist das dieses Purple?
Das weiß ich noch nicht. Es ist noch nicht ganz raus.
Hatten die nicht die Brooklyn Bridge irgendwie im Teaser, die dann irgendwie so Purple eingefärbt war?
Aber wie gesagt, die kommen jetzt am Freitag, werden die, und man ist sehr gespannt, auch in New York.
Achten wir drauf.
Es gibt viele Spekulationen, was es werden könnte. Es gibt viele Fans, die dann selber was entworfen haben, was ja auch immer ganz toll ist. Und ja, weil nach dem
wahrscheinlich werden wieder 95% unzufrieden sein, wie das in New York halt einfach so der Fall ist.
Ich wollte gerade sagen, das ist aber normal. Der New Yorker ist immer unzufrieden. Das ist so. Das gehört dazu.
Ja, genau.
Erstmal schön eine ganze Stadt gedisst. Ja, ist aber so. Braucht ihr gar nicht gucken.
Ja gut, ach, mein Gott. Grüße nach Berlin.
Die werden es verkraften. Sie wohnen in einer der geilsten Städte der Welt. Also sie werden es verkraften.
Gut, Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie jede Woche über eure Kommentare auf Twitter oder auf unserer Homepage Just Baseball. Natürlich freuen wir uns auch über Rezensionen bei iTunes. Vielen, vielen Dank an alle, die das bisher gemacht haben. 450 Mal Just Baseball hätte ich eventuell nicht mit gerechnet, als wir das irgendwann mal angefangen haben.
Ich meine, 12. Saison, 450 Folgen, wir sind quasi wöchentlich da für euch und es macht auch eben Spaß, weil wir so viele gute Rückmeldungen auch bekommen. Also das muss man da auch dazu sagen, ne? Würdet ihr uns nicht mal positive Rückmeldungen geben, hat man ja das Gefühl, dass man irgendwie ins Leere sendet, und das tun wir nicht, weil ihr uns tolle, tolle Rückmeldungen gibt, und das nochmal danke, das macht das motiviert weiterzumachen.
So sieht das aus. Ohne euch wäre alles nichts. Wenn euch das gefällt, was wir machen, und ihr sagt, oh, den Jungs würde ich gerne einen Kaffee ausgeben, auf justbaseball.de gibt's einen kleinen Steady-Button. Dort könnt ihr draufklicken und könnt uns auch etwas monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle 72 Leute aus der Community, die das schon machen. Coole Sache, freut uns wirklich sehr. Und jo, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wann ist immer so eine Frage, aber wir versuchen einen Termin zu finden, und bis jetzt hat das ja ganz gut geklappt. Also rechnet mal damit, dass wir auch nächste Woche wieder da sind. Bis dahin eine gute Zeit, bleibt gesund, play ball. Tschüss.
Ciao.
Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.